Wir begrüßen euch zum Podcast Taktische Medizin der Bundeswehr. Ich bin Oberstabsfeldwebel Karl-Heinz Jakobs und gegenüber sitzt mir...
Ja, hallo, Oberfeldarzt Dr. Dennis Ritter. Ich bin leitender Rettungsmediziner der Bundeswehr und zusammen mit Karl-Heinz begrüßen wir euch zum Podcast Taktische Medizin. Was machen wir? Wir möchten euch Themen aus dem Bereich der taktischen Medizin nahebringen, also einem besonderen Themenfeld, mit der Zielgruppe für die Soldatinnen und Soldaten, für Spezialkräfte, Polizei, Rettungsdienst, aber auch die gesamte Blaulichtfamilie.
Wir laden Experten ein zu bestimmten Themen, die besonders im Bereich der taktischen Medizin benötigt werden und es so runterbrechen können, damit auch jeder damit arbeiten kann und später anwenden kann.
Und damit sich das Ganze auch lohnt, gibt es Fortbildungspunkte, wie ihr die kriegt am Ende der Folge. Dazu nochmal ein kleiner Infoblock. Und ansonsten möchten wir uns jetzt an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich für eure treue Zuhörerschaft bedanken. Wir sehen es an den Zahlen, wir sind hellauf begeistert. Und wenn ihr möchtet, gebt uns gerne noch ein dickes Like auf der Plattform, wo ihr gerade hört. Dann werden wir vielleicht noch größer in der Community. Viel Spaß mit dieser Folge.
Wir begrüßen euch zum neuen Podcast. Heute ein sehr interessantes Thema. Wir gehen auf die Notfallnarkose. Unser Experte heute ist Dennis himself. Dennis, erzähl mal ein bisschen was.
Ja, ganz lieben Dank, Karl-Heinz. Wir haben uns heute überlegt, wir machen es mal entre nous sozusagen. Also wir haben überlegt, laden uns einen Talkcast ein dazu oder ja oder nein. Haben wir gesagt, na komm. Also zusammengenommen, glaube ich, verfügen wir über genug Erfahrung, um graue Haare kommen zu lassen, was die Notfallnarkose angeht. Und deshalb trauen wir uns dieses Thema mal eigenständig zu. Also Idee ist es, dass wir euch wirklich in der taktischen Medizin mitnehmen und für die jeweiligen Versorgungspunkte klar sagen, was wir machen können, wenn es um wirklich Narkose und Atemwegsmanagement geht.
Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem normalen EH-Alpha an. Der Ersthelfer auf dem Gefechtsfeld und der hat ja nicht so viele Möglichkeiten, weil der hat nur seine Hände.
Genau, und darum geht es ja eigentlich. Ich muss ja erstmal erkennen, und wir kennen alle das MARCH-Schema, jetzt gehen wir mal vom Massive Bleeding weg und gehen auf A für Airway. Wir müssen ja überlegen, was ist denn das relevante Problem, von dem wir bedroht sind? Das ist ja die Verlegung der Atemwege. Und auch für einen Profihelfer ist nicht der Tubus die Goldrandlösung, sondern als allererstes steht ja das Freimachen der Atemwege. Und das kann ich mit dem C-Griff problemlos machen, also indem ich einen S-Marschen Handgriff durchführe. Das heißt also, ich gehe mit meinen Händen an den Unterkiefer, ich öffne den Mund und überstrecke den Kopf gegebenenfalls. Und damit habe ich den Zungengrund angehoben. Und wenn der Patient dann wieder anfängt zu atmen, da habe ich schon mal alles richtig gemacht. Und dann kann ich halt überlegen, will ich in dieser Position sitzen bleiben? Das kann ich relativ lange machen, irgendwann tun die Hände weh. Oder ob ich in die stabile Seitenlage lege, dann habe ich nämlich die Atemwege weiterhin frei. Nach Möglichkeit vielleicht sogar den Kopf ein bisschen tief, dann, falls er sich erbrechen sollte, kann es zumindest rauslaufen.
Ja, einfache Maßnahmen, die auch alle schon beim Erste-Hilfe-Kurs im Zivilen gelernt haben. Das unterscheidet sich in der taktischen Medizin überhaupt nicht. Da machen wir ganz einfache Maßnahmen, für jeden durchführbar und sehr effektiv, wenn man es richtig macht.
Ja, und vor allem der Riesenvorteil, den ich habe, wenn ich diesen S-Marschen Handgriff ansetze, wenn ihr mal mit euren Fingern an diesen Kieferwinkel geht, unterhalb des Ohrs, und da richtig reindrückt, dann tut es auch richtig weh. Und dieses richtig weh ist auch genau das, was ich haben möchte. Ich möchte ja gucken, wie tief bewusstlos ist er denn? Das heißt, ich setze in dem Moment eigentlich einen Schmerzreiz, wenn ich das beidseits mache. Und wenn er daraufhin nicht mindestens mit den Augen kneift oder wieder sogar die Augen öffnet oder im Zweifelsfall sagt, ich hau dir eine runter, weil ich das total scheiße finde, was du gerade machst, dann habe ich einen Patienten, der von der Bewusstseinseintrübung so tief bewusstlos ist, dass er auf einen wirklich massiven Schmerzreiz gar nicht setzt. Der zweite Vorteil von diesem Schmerzreiz ist, im Vergleich zum Beispiel zum Drehen an der Brustwarze oder allen solchen anderen Sachen, die tun zwar weh, aber die verletzen auch gleichzeitig mit. Das tut der nicht und ich bin immer ein Fan davon, wenn ich einen Schmerzreiz setze, dann darf der keinen weiteren Schaden implizieren.
Und da kommen wir natürlich zum AVPU-Schemata und dann wären wir beim PAPA, also P. Und dann könntet ihr euren Schmerzreiz setzen, ohne dass irgendwelche Schäden bleiben. Deswegen ein guter Weg, den Patienten zu checken.
Ja, jetzt haben wir für den Alpha zumindest schon mal alles zu gesagt. Also zusammengefasst, S-Marscher Handgriff, stabile Seitenlage. Danach ist er mit seinen Möglichkeiten erstmal zum Ende. Sollte er nicht atmen, dann muss er halt in dem Moment in die klassische Erste Hilfe sozusagen einsteigen, ihn aktiv beatmen. Da sind wir bei Mund zu Mund, Mund zu Nase. Faktisch gesehen, naja, Angst und Ekel überwinden steht da an allererster Stelle und es ist eigentlich wurscht, welches von beiden ich nutze. Schön ist keines von beiden, aber es ist zumindest eine Option zu gucken, habe ich, wenn ich ihn dann wieder beatme, vielleicht danach wieder einen Kreislauf.
Deswegen haben alle EH-Alphas in ihren Taschen ein Beatmungstuch, wegen diesem Ekelfaktor. Und wenn es damit funktioniert, super. Und ansonsten müsst ihr gucken, dass irgendwo ein EH Bravo durch die Gegend läuft. Der hat nämlich in seinem tollen Rucksack noch weitere Sachen.
Ja, genau, Karl-Heinz. Und das würde ich jetzt mal dir, weil du hast so viele Bravos ausgebildet, so viel kann ich gar nicht zählen. Jetzt sozusagen die Gegenfrage. Was kann der Bravo denn jetzt machen, um den Alpha zu unterstützen?
Wenn der Bravo kommt, dann hat er in seinem Rucksack diesen sogenannten Wendel oder wie ihr in den Bravo-Lehrgängen gelernt habt, den NPA. Und den kann man halt einführen. Und der verhindert halt, dass der Zungengrund nach hinten so weit fällt und der Patient kann weiter atmen, auch wenn er bewusstlos ist oder somnolent. Das ist eine Möglichkeit. Bei der Einführung muss man halt einiges beachten. Das darf halt nicht mit Gewalt gemacht werden. Man muss Klitsche oder Gel benutzen. Die hat der Bravo natürlich auch dabei. Und wenn er weiterhin bewusstlos ist, kann man ihn trotzdem auf die Seite bringen und dann kommen wir wieder in die stabile Seitenlage. Und dann ist der Patient erstmal soweit safe, dass er atmen kann, aber es ist noch kein Aspirationsschutz da.
Ganz genau. Ein Trick, den man auch noch nutzen kann, wenn man jetzt nicht so schnell ist mit dem Gel zum Beispiel, es ist eisekalt, das ist die Spucke aus dem Mund des Patienten. Weil dieselbe Spucke kann auch durch seine Nase durchgehen, das klappt hervorragend.
Ja, okay, das haben wir trainiert, indem wir einmal den Wendel quer durch den Mund gezogen haben und jeder sich das Ding selbst gelegt hat. Ja, okay, das ist jetzt für den Bravo erstmal die Möglichkeit für den Atemweg. Keine Sicherung, aber eine Unterstützungsleistung mit dem Wendel.
Genau. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt beim Wendel. Schiebt ihn bitte nicht nach oben in Richtung der Augen oder der Stirn. Da passt der nicht gut durch. Sondern wirklich senkrecht durch das untere, also durch den unteren Nasengang nach vorne schieben. Da ist es A am breitesten. Zweitens haue ich den dann nicht an dem Riechkolben vorbei, also an der Lamina cribrosa, wo die ganzen Nerven durchgehen. Das tut wirklich Schweineweh. Das ist auch ein schöner Wegreiz, aber der wird da nicht reinpassen. Deshalb seht zu durch den unteren Nasengang. Man kann das mit dem Finger vordehnen, wenn man das möchte. Macht es mit dem Handschuh und mit Gel mehr Sinn, aber ansonsten kann man auch einfach den Wendel mit einer vorsichtigen Drehbewegung langsam darunter packen.
Ja, das haben die Bravos gelernt, indem sie hinter dem Patienten sitzen und diese Schweinenase machen. Diese Schweinenase heißt, ich drücke auf die Nasenspitze, ziehe die etwas nach oben und dann sehe ich den unteren Nasengang und dort muss ich rein. Das haben alle gelernt. Wer das nicht gemacht hat, hatte sein Problem mit uns. Okay, kommen wir jetzt, nachdem der Bravo gearbeitet hat, es wird trotzdem nicht besser, wir haben keine Atemwegssicherung. Dann müssen wir rufen den Combat Medic. Und der Combat Medic hat in seinem Rucksack nochmal ein paar Sachen, die wir gerne einsetzen in der taktischen Medizin. Dennis.
Ja, jetzt kommen wir wieder in die Spielwiese der supraglottischen Atemwegshilfen, beziehungsweise vorgeschaltet, und das ist viel wichtiger, einer Maske und einem Beutel. Weil man muss immer noch klar sagen, der Patient stirbt nicht an zu wenig Plastik in seinem Mund oder in seiner Lunge, sondern er stirbt an zu wenig Sauerstoff in der Lunge. Und es ist wurscht, ob das jetzt Raumluft ist, weil da sind 21% drin, die reichen im normalen Alltag auch. Wenn man sich so umguckt, mal mehr oder weniger gut, aber sie reichen auf jeden Fall zum Oxygenieren, zum Denken, zum Leben. Also auch in der Situation. Das bedeutet also, wenn ich einen Atemstillstand habe, ich habe einen verlegten Atemweg und ich habe ihn manuell erweitert und er atmet nicht selber, dann kann ich auch auf den liegenden Wendeltubus problemlos die Maske platzieren, den Beutel ansetzen, den Kopf ein Stück weit reklinieren und dann mit dem Beutel versuchen, diesen Patienten zu beatmen. Das klingt sehr einfach, es ist es gar nicht so sehr. Das muss man häufiger gemacht haben, gerade was das Abdichten der Maske auf dem Gesicht angeht. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Weiterbildungsassistenten oder auch angehende Fachpersonalmenschen, die im OP sind und das erste Mal diese Phase zwischen Einspritzen, Narkose und Beginn der Relaxation bis zum Wirken der Relaxation, die 2 Minuten überbrücken müssen mit Maske und Beutel. Die meisten sagen danach, gerade am Anfang, mir tun die Hände weh. Das ist auch gut so. Weil eine richtige lange Maskenbeatmung, weil über 20, 30 Minuten wird heute kaum noch praktiziert, da sind wir alle faul, dann stecken wir lieber ein Stück Plastik in den Mund rein in Form einer Larynxmaske und sind total happy und dann Rest macht die Maschine. Aber ich glaube, Karl-Heinz, du kommst auch noch aus der Zeit, wo man den einen oder anderen in einer Nalgosedierung mittels Maskebeutel im OP durchbeatmet hat.
Ja gut, okay, also da ich ja schon mehr graue Haare habe als ihr beide zusammen, kann ich nur sagen, ja, wir haben früher Kurznarkosen gemacht, 10 bis 15 mit einer reinen Maske. Und jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Im Zivilen nutzen wir bei der Maskenbeatmung den Güdel. Bei Committed T-Triple-C ist so, dass man jedes Mal ein Wendel vorher legen muss und dann mit der Maskenbeutelbeatmung weitermacht. Und es gibt natürlich noch den Trick, wenn ich nicht groß genug Hände habe, dass ich mir einen zweiten nehme, der einen Doppel-C-Griff macht und ich dann halt nur das bebeutel. Und es habe beim YouTube ganz viele Videos gesehen, wo Leute mit aller Kraft auf diesen Beutel drücken, was totaler Schwachsinn ist. Es gibt so einen Druck, wenn ich den überwinde, dann geht nämlich die Luft in den Magen und irgendwann kommt so ein Manöver, was wir alle gar nicht mögen, dann kommt nämlich der Mageninhalt wieder hoch und das wäre total doof. Und dann hätten wir noch keinen gesicherten Atemweg und dann kann er aspirieren und dann haben wir später auf der Intensiven riesiges Problem. Also, taktische Medizin, Wendel, dann Beutelmaske. Im Zivilen kennt ihr ja alle aus der Blaulichtfamilie Güdel rein. Aber das funktioniert nur, wenn der Patient wirklich bewusstlos ist, weil wenn ihr jemanden in Güdel in den Rachen steckt, dann kommt der Brechreiz.
Ja, das ist genau der Punkt. Es gibt diesen Spruch, wer den Güdel toleriert, gehört intubiert. Den kann man wirklich nur sagen, hat für absolut seine Berechtigung. Aber das ist das große Risiko, dass dann das Würgen anfängt. Also das muss euch klar sein, wenn ihr den einlegt, rechnet damit. Also stellt euch darauf ein, dass ihr den zur Not schnell auf die Seite dreht, weil er den Güdel und alles mögliche andere dann ausspuckt. Hat den Vorteil, dass der Magen erstmal leer. Das muss man auch mal so und positiv betrachten. Ihr seid vielleicht dreckig, dann habt ihr zumindest auch was gelernt. Oder ihr wart klug und das ist alles irgendwo anders hingelaufen, aber ihr müsst nachher trotzdem putzen, davon mal abgesehen. Also das sind so die Eskalationsstufen, die wir haben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich nämlich jetzt einen Patienten habe, der so tief bewusstlos ist, dass er das, was jetzt an Maßnahmen noch möglich ist, überhaupt toleriert, der hat in der Regel ein ganz tiefgreifendes Problem. Also hauptsächlich machen wir ja die Atemwegssicherung in solchen Fällen im Rahmen der Reanimation, wenn wir den Rettungsdienst uns anschauen. Bei fast allen anderen ist die Bewusstlosigkeit nicht so tief, dass die Schutzreflexe komplett erloschen sind, dass ich also in dem Moment, wo ich anfange, auch eine Larynxmaske einzulegen oder einen Larynxtubus, der Patient sich da aktiv gegen wehren wird, ich also ohne Narkose nicht weiterkomme. Bei der Maskenbeatmung sieht das anders aus. Die kann ich auch bei jemandem, der eine Spontanatmung noch hat, assistiert nämlich machen. Das bedeutet, ich setze die Maske dicht auf das Gesicht aus, ich beobachte den Thorax, ich beobachte den Patienten, ich beobachte nach der Atemtätigkeit. Wenn ich feststelle, jetzt macht er eine aktive Einatmung, dann drücke ich auf den Beutel und unterstütze sie in dem Moment. Und so kann ich mich langsam an seine Atmung rantasten, kann sie sogar beschleunigen. Und ab einem gewissen Punkt, wenn der Patient entspannt ist und bewusstlos ist, kann ich sogar ihn damit kontrolliert beatmen. Also ich kann sozusagen ihn überholen in seiner Atemfrequenz und das dann zunehmend übernehmen. Das ist eine Sache, da braucht man viel Gefühl, da braucht man noch Erfahrung für. Aber es ist machbar. Und dementsprechend habe ich also hier, und deshalb nochmal der Punkt, nicht zu wenig Plastik, sondern zu wenig Sauerstoff ist der Killgrund, eine gute Möglichkeit hier, ich sag mal, gefahrenabwehrend tätig zu sein.
Ja, das können wir von der Intensiv mit der ASB-Beatmung, also Assistant Spontan Breathing. Das ist ja nichts anderes. Aber das bedeutet halt, du hast wirklich Gefühl. Du hast ein richtiges Gefühl, auch im Beutel. Und deine Augen sind auf dem Thorax und du siehst, wann du langsam beginnen musst. Nochmal, dieses ruckartige Drücken auf dem Ambobeutel ist kontraproduktiv. Habt Gefühl, das funktioniert dann schon. Ja, jetzt haben wir den Larynxmaske angesprochen. Ob wir jetzt eine normale Larynxmaske nehmen, ob wir eine iGel nehmen oder sowas, ist ziemlich egal. Damit können wir supraglottisch halt schon mal den Atemweg sichern und hätten eine saubere Sicherung. Es gibt halt auch Larynxmasken, wo ich über diese Larynxmaske noch eine Magensonde legen kann. Nämlich wenn dann der Magen zu voll ist, dass ich da irgendwann mal die Magensäure über eine Magensonde rauskriege. Jetzt funktioniert die Larynxmaske nicht, aus welchen Gründen auch immer, Dennis. Was ist der nächste Schritt?
Ja, ich möchte noch mal einen kurzen Schritt zurück machen, weil Karl-Heinz hat was ganz Wichtiges gesagt. Wir sollten bei der Auswahl unserer supraglottischen Atemwegshilfen darauf achten, dass wir nach Möglichkeit immer eine haben, wo wir einen Absaugkanal haben. Weil nochmal, die meisten von uns, die nicht regelmäßig Maskebeutel machen, nehmen zu viel Druck. Das heißt, ich habe eigentlich immer Luft im Magen. Das ist beim Erwachsenen nie das riesengroße Problem. Die kann ich entlasten. Und wenn ich es nicht mache, ist es auch nicht tragisch. Je kleiner der Patient aber wird, jetzt sind wir bei Kindern oder Säuglingen vor allem angekommen, macht mir das ein sehr großes Problem, weil es von unten die Lunge zudrückt. Also da bin ich darauf angewiesen, möglichst schnell die überschüssige Luft aus dem Magen rauszuholen, damit die Thoraxexkursion, also die Entfaltung der Lunge und die Bewegung des Brustkorbes wieder deutlich besser wird. Da muss ich also höllisch dran denken. Deshalb eben dieser Absaugkanal von hoher Bedeutung. Und wenn ihr eine Wahl habt, nehmt immer eins mit einem Absaugkanal. Jetzt unabhängig davon, ob iGel, Larynxmaske oder Larynxtubus. Über die Wertigkeit dieser Dinge wollen wir mit Absicht jetzt heute noch nicht mal so tief drauf eingehen. Das machen wir mal in einer gesonderten Folge mit einem Experten, den wir da schon im Auge haben, den ich auch schon angequatscht habe da drauf, der sich da wissenschaftlich total mit beschäftigt hat. Aber jetzt natürlich zu dem berechtigten Punkt, was machen, wenn das alles nicht klappt. Ja, dann sind wir bei der Frage angekommen, werden wir wohl durch die Stimmbänder durch müssen. Weil das unterscheidet ja supraglottisch von infraglottischem Atemwegen. Also vorher sind wir mit den Sachen vor der Stimmritze. Das heißt, die muss auch offen sein, damit da Luft durchkommt. Wenn der Patient einen Glotteskrampf kriegt, also das heißt, er macht die Stimmbänder zu, dann können wir machen, was wir wollen, da kommt keine Luft mehr rein. Ich kann euch beruhigen, nach einer gewissen Zeit gehen auch die wieder auf. In der Regel, wenn die Sättigung bei Null angekommen ist, gefühlt. Dann kann ich auch wieder beatmen, aber dann habe ich ganz andere Probleme in dem Moment. Und so wollen wir eigentlich gar nicht weit reinsteigen. Das heißt also, ich muss die Atemwegssicherung, und da sind wir beim Goldstandard, mittels endotrachealer Intubation durchführen. Das heißt, ich führe einen Schlauch in die Luftröhre ein. Und das ist jetzt wieder Technik und die ist nicht so ganz einfach.
Der Goldstandard kommen wir jetzt, das ist die endotracheale Intubation und wie gesagt, in der taktischen Medizin etwas schwierig. Ich habe einen sehr großen Vorbereitungszeitraum, um es wirklich sauber zu machen. Kennt ihr aus der Blaulichtfamilie, das muss zwar schnell gehen, aber ihr habt trotzdem 2, 3, 4 Minuten, bis ihr soweit seid und eurem Doktor oder Notarzt sagen könnt, ready for takeoff. Okay, es gibt mehrere Techniken der Intubation, die kennen wir alle, die wir alle mal gemacht haben in der Anästhesie. Dennis, erzähl uns mal, du bist ja Facharzt und kommst aus dieser Intubationsfamilie. Wie wäre dein Vorgehen?
Ich bleib jetzt erstmal nur bei der Intubation, weil zu dem ganzen Setting drumherum kommen wir später nochmal. Was Karl-Heinz schon zu Recht sagte, in dem Moment, wo ich einen Tubus irgendwo reinstecke, binde ich dauerhaft einen Menschen an den Patienten. Und das muss mir in der taktischen Situation vollkommen klar sein, wie hoch die Personalbindung daraus wird. Und wenn ich bereit bin, diesen Schritt zu gehen, weil ich ihn auch kann und weil ich ihn mit meinem taktischen Führer abgestimmt habe, dann ist das in Ordnung. Und für die Maßnahme brauche ich 2 Leute und ich brauche Ruhe und ich brauche den Zeitansatz dafür. Mal eben schnell funktioniert in der Regel nicht. Also selbst bei uns auf dem Hubschrauber, wo wir mal eine Studie dazu gemacht haben, dauert der reine Intubationsvorgang, damit meine ich das Öffnen des Mundes, das Einführen des Laryngoskops bis zum geblockten Tubus und dem Beginn der Beatmung 40 Sekunden. Und wir reden darüber, dass bei uns nur Fachärzte fliegen, die alle einen Arsch voll Erfahrung haben. Also in Anführungsstrichen genau das Potenzial eigentlich abschöpfen sollen. Also nicht ohne Grund, sagt man, für die konventionelle Intubation, also das heißt nicht mit Videolaryngoskop, sondern mit normalem Laryngoskop, braucht man roundabout 1000 Intubationen, um als erfahren zu gelten. Und jährlich mindestens 50, um das sozusagen current zu halten. Das ist eine Zahl, die konnte man kaum erreichen. Das ist auch mit der Grund, warum wir bei der taktischen Medizin und bei der Bundeswehr diese konventionelle Laryngoskopie so kritisch sehen. Es geht ja darum, dass wir möglichst viele Leute in die Lage versetzen, sicher einen Tubus in die Luftröhre reinzukriegen, unter extrem stressiger Situation und einem nicht wirklich, ich sag mal, fitten Status. Das heißt also, so häufig machen die das auch nicht. Es können nicht alles Anästhesisten sein. Wir reden über die Allgemeinmediziner, wir reden über die Notfallsanitäter, die ihre 4 Wochen in Übunghaltung machen pro Jahr und so weiter. Aber auch die müssen es können. Und deshalb haben wir uns schon vor vielen Jahren seitens der Konsiliargruppe Anästhesie entschieden, dass wir die Videolaryngoskopie flächendeckend in die Bundeswehr einführen. Warum? Weil wir festgestellt haben, dass Leute intubieren mit dem Videolaryngoskop viel schneller lernen. Die sind viel schneller fit, die beherrschen es besser, machen es sicher und die Versagerquote in Anführungsstrichen ist deutlich niedriger. Das sind wir im OP beim Training. Und jetzt reden wir darüber, dass jede Notfallintubation immer ein schwieriger Atemweg ist. Es gibt keinen einfachen Atemweg auf der Straße oder im Gelände. Und im OP, wenn wir wissen, da kommt ein Patient mit einem schwierigen Atemweg, der hat mal am Party Status 3 oder 4, der hat vielleicht sogar einen Narkoseausweis schon mit dabei, bereiten wir alles speziell perfekt darauf vor. Holen uns in der Regel mindestens noch eine 2. Pflegekraft und mindestens einen Facharzt noch mit in den Raum rein und stehen dann zu 4. bereit, um dieses zu erwartende schwierige Problem zu lösen. Und auf der Gas, da sieht's halt so aus, der Patient ist da, wir müssen was tun und da müssen wir optimale Bedingungen schaffen und dafür eben der Grund der Videolaryngoskopie.
Bin ich voll bei dir. Mein Problem ist immer mit viel Technik, kann viel kaputt gehen, also die Technik kann kaputt gehen. Aber es ist der richtige Weg, den wir weiter begehen sollen. Also deswegen überlegen wir ja auch in speziellen Rucksäcken für den Combat Paramedic und Combat Physician Videolaryngoskopie einzupacken. Und da schauen wir uns gerade so ein paar Sachen an, die sehr interessant sind, die wir halt in die Ausstattung reinbringen wollen. Klar, draußen schlechte Wetterbedingungen, keinen sauberen OP-Tisch, nicht die Höhe. Das Übliche kennen wir ja alles, liegt irgendwo auf dem Boden, müssen wir uns ranarbeiten. Deswegen endotracheale Intubation in der taktischen Lage geht nur, wenn wir absolut im grünen Bereich sind. Weil in einer Lage, wo nochmal Gefechtssituationen kommen können, wäre das nicht so toll.
Gehen wir mal ruhig auf die praktische Durchführung jetzt ein.
Gehen wir auf die praktische Durchführung. Also, wenn jetzt mein Combat Physician oder mein Combat Paramedic sagt, ich möchte jetzt intubieren. Wie wäre dein Vorgehen, Dennis?
Jo, also machen wir das rein manuell erstmal, nur auf die Intubation bezogen. Ich öffne den Mund. Da gibt's jetzt diesen berühmten Kreuzgriff. Ich finde den scheiße. Ich sage auch warum. Weil so wie ich ihn klassisch lerne oder aus den Literaturstellen heraus lese, mache ich mir den Mund mit den Fingern voll und zu, wo ich im Laryngoskop noch mit rein möchte. Ich kann es also geschickter machen. Ich muss also nicht mit Daumen und Zeigefinger rein. Ich kann auch nur mit dem Zeigefinger an der oberen Kauleiste entlang fahren, also an der Zahnreihe oben zu den Backenzähnen und ziehe dann den Kopf nach hinten und mit dem Mittelfinger öffne ich dann den Unterkiefer. Das heißt also, ich spreize im Prinzip meine Hand. Mein Daumen liegt auf der Stirn, mein Zeigefinger ist an der oberen Zahnreihe, ganz weit im Mundwinkel unten, damit habe ich nämlich ganz viel den Mund aufgemacht und auch Platz und mit dem Mittelfinger drücke ich den Unterkiefer ein Stück runter und dann setze ich mein Laryngoskop ein. Weil das Problem beim Kreuzgriff ist, ich habe wenig Platz in dem Moment. Also das nur als eine Sache, die ich mal einwerfen will. Wenn ich den Mund dann geöffnet habe, das Laryngoskop reingehe, taste ich mich im Prinzip langsam in die Tiefe, arbeite mich in Richtung der Glottis vor. Die Empfehlung ist, beim schwierigen Atemweg immer das D-Blade zu nehmen. Wir wissen, das hat den höchsten First-Pass-Effekt, hat aber einen Nachteil. Das D-Blade bedeutet, ich muss den Tubus auch wie einen Hockeyschläger formen, damit ich dann unten um diesen starken Knick rumkomme. Wenn ich das fertig gemacht habe und ich habe mir die Sicht auf die Stimmbänder verschafft, dann führe ich diesen Tubus ein. Jetzt muss ich etwas versuchen zu beschreiben, was für sicherlich knifflig wird. Also wenn wir den Tubus in einer Hockeyschlägerposition haben, das bedeutet also unten knicke ich nahezu 90 Grad ab, dann sollte ich im Vorfeld, wenn ich das vorbereite, den Führungsstab auch mal in der Stelle hin und her bewegt haben. Weil sonst habe ich häufig das Problem, der ist so fest, dass man total ziehen muss. Und das macht man in dem Moment, wo man gerade heilefroh ist, dass der endlich in der Stimmritze verschwunden und in der Luftröhre drin liegt. Und dann wird dann rumgerobbt. Und dann kann es schon mal passieren, dass der dadurch wieder rausrutscht. Also das sollte die helfende Person vorher gemacht haben. Dann gehe ich wie folgt vor. Ich führe diesen Tubus von der Seite kommend ein. Und zwar so, dass ich diesen 90-Grad-Winkel seitlich habe. Das heißt also, ich kann dann durch das Drehen des Tubus die Spitze des Tubus nach oben bringen und nach unten. Das ist ja sonst das hohe Problem. Das heißt also, ich gehe seitlich im 90-Grad-Winkel zu meinem Laryngoskop auf die Stimmbänder zu, dann positioniere ich ihn richtig und wenn ich dann weiß, ich bin drin, dann klappe ich den Tubus in Richtung Laryngoskop zu meiner anderen Hand hoch, führe ihn ein Stück weit vor, lasse den Führungsstab ein Stück weit entfernen, schiebe ihn dann weiter vor, den Führungsstab wieder ein Stück weiter zurück und wenn der Kaffballon die Stimmbänder passiert hat, lasse ich blocken. Laryngoskop geht als letztes raus, weil ich gucke nochmal, bin ich wirklich weiterhin mit dem Tubus in den Stimmbändern, weil das ist der Moment, wo häufig Dinge schief gehen. Man hat's gesagt, boah, ich bin endlich im richtigen Loch drin, ist total happy, reißt alles raus und reißt halt wirklich alles raus. Und das ist dann doof. Und wenn ich damit fertig bin, Kapnometrie drauf, Stethoskop in die Ohren. Kapnometrie ist das Wichtigste, weil Stethoskop kann sein, dass ich eben nichts höre aufgrund der Umgebungslautstärke. Und dann muss CO2 zurückkommen. Tut es das nicht, seid ihr immer falsch. Und dann solltet ihr als erstes reingucken und werdet feststellen, okay, der ist doch noch im letzten Moment wieder abgebogen, liegt im Esophagus. Eine andere Ursache gibt es nicht. Ihr kriegt immer irgendwie CO2 zurück.
Ja, also mit dem Führungsstab, da gibt's so ein bisschen Klitsche, die hilft manchmal vorher. Dann kriegt man das auch raus, weil wenn es zu sehr gebogen ist und ihr reißt dran und der Doktor hat nicht wirklich seine Hand auf der Backe und hält den Tubus fest, dann zieht er den Tubus mit raus. Das gibt meistens eine dystotyme Stimmung auf dem Feld, kann ich dann nur sagen. Also bringt erstens mal dem, der intubiert, immer bei, dass der Tubus festgehalten wird, dass die Hand, die den festhält, auf der Wange abgelegt ist und tut ein bisschen Klitsche auf den Führungsstab, dann funktioniert das. Ob man jetzt Kreuzgriff oder Deingriff nimmt, ich denke, das ist so eine subjektive Sache, wie man es gelernt hat. Wo wir uns natürlich auch helfen können, und das ist jetzt ein Zusatz zu diesem manuellen Vorgang, das ist natürlich die verbesserte Jackson-Position. Das ist ganz gut, wenn man das vorher macht, weil dann erspart man sich nämlich die Arbeit. Das Zweite, was noch geht, ist, dass der anreicht, mit seiner rechten Hand auf dem Kehlkopf ist und eventuell ein bisschen hin und her schieben kann, dass der Doktor vielleicht so eine Verlegung oder der Combat Paramedic sieht oder dass man leicht drückt, dass man eventuell sogar besser die Stimmritzen sieht. Was sagst du dazu?
Ich finde es super. Ich mache es etwas anders. Und zwar in der Form, wenn ich im Laryngoskop kurz vor der Stimmbandebene drinne bin, gehe ich mit meiner eigenen Hand an den Kehlkopf und stelle mir das selber ein. Und wenn ich es eingestellt habe, dann lasse ich diese Position durch den Helfer übernehmen. Hat den Vorteil, ich muss nicht erklären, drücke mehr links, mehr rechts, mehr oben, mehr unten, sondern ich sage, übernimm den Druck, so wie ich ihn mir eingestellt habe. Das spart mir etwas Körnchen, weil sonst muss ich ja das, was ich im Bild sehe oder während der direkten Laryngoskopie an der Kehlkopfstruktur sehe, nicht übersetzen in ein rechts, links, vorne, hinten. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dieses Zusammenspiel zwischen Druck auf den Kehlkopf, und zwar nicht mit dem Ziel, dass ich damit eine Regurgitation verhindern möchte. Das ist Quatsch. Da gibt es gute Daten, die gezeigt haben, dass es überhaupt nicht funktioniert. So feste kann ich im Esophagus gar nicht komprimieren. Sondern, dass ich wirklich meine Sicht verbessere, ist super. Und wie gesagt, da gibt es halt verschiedene Vorgehensweisen. Das ist jetzt meine.
Ja, das lernt man ja im Team, wie jemand arbeitet oder was er gerne hat oder was er nicht gerne hat. Das war immer früher das Problem auf dem Rettungshubschrauber mit 18 verschiedenen Notärzten, musste man 18 verschiedene Diven bedienen. Aber gut, okay, die Zeit ist vorbei.
Es sind nur 6 Hems, die musste man auch bedienen.
Ja, ich weiß. Okay, gut. Okay, also wir haben jetzt schon mal angesprochen, verbesserte Jackson-Position. Für diejenigen, die es nicht kennen, legt einfach etwas unter die Schulterblätter, dann kommt der Kopf weiter gestreckt nach hinten und dann habt ihr einfach ein besseres Bild. Ihr könnt einfacher intubieren. Die Intubation, Videolaryngoskop, habt ihr alle schon gesehen. Gibt auch genug Videos drüber, wie das funktioniert. Und mit dem Biegen zum Hockeyschläger kennt eigentlich auch jeder. Ohne Führungsstab würde ich nie intubieren, weil das immer eine riesige Hilfe ist für jeden Notarzt oder auch für jeden Notfallsanitäter. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt nicht gerade in der Anästhesie arbeitet, dann ist die Intubation halt nicht das, was man jeden Tag macht. Und Intubation ist zwar eine manuelle Tätigkeit und die kann jeder lernen, aber man muss es machen, 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 machen. Und wenn man es ein Jahr nicht gemacht hat, dann kann man es zwar immer noch, aber man hat nicht mehr so das Feingefühl, wie es die Leute haben, die Anästhesisten, die es jeden Tag machen.
Ja, was sich inzwischen noch mit auftut, ist tatsächlich, dass man mehr in Richtung des sogenannten Bougie geht. Das ist nichts anderes als ein überdimensionierter langer Führungsstab mit einer relativ weichen Spitze vorne. Das ist der Vorteil zum eigentlichen Führungsstab, weil mit dieser weichen Spitze verleert sich nicht die Trachea. Und ich kann über diesen langen Führungsstab entsprechend fädeln und bei manchen kann ich hinten auch Sauerstoff drüber geben. Da sind wir beim Thema apnoeische Oxygenierung. Das heißt, hier kann ich den Sauerstoff direkt an die Trachea packen. Ich also erkaufe mir nochmal zusätzliche Zeit ohne Sättigungsabfall. Das ist ja das, was wir sehr ausführlich mit Daniel Schröder auch besprochen hatten. Und dieses Tool setzt sich zunehmend durch bei der Notfallintubation.
Ja, diese Bushis, alle, die auf Intensiv waren beim Wechseln von einem Tubus, nutzen wir das ja immer. Problem ist für die taktischen Rucksäcke, er ist etwas zu lang und er ist nicht so biegsam, dass ich den einmal um 180 Grad biegen kann. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, Dennis. Ich denke, wir müssten einen kürzeren Bougie bekommen, damit wir den in den Rucksack tun können, weil es ist echt eine Hilfe. Ich kann darüber beatmen und wenn ich halt längere Zeit brauche, erkaufe ich mir einfach Zeit, wie ihr beim letzten Podcast, zwei Podcaste davor, sorry, apnoeische Oxygenierung gehört habt, kann ich mir damit Zeit kaufen. Gute Sache, der Bougie, aber wie gesagt, auf Intensiv, der ist fast einen Meter lang, schwierig im Rucksack zu verbringen. Okay, jetzt haben wir intubiert und jetzt kommt natürlich immer noch diese Philosophiefrage, nehmen wir einen Spiraltubus oder nehmen wir einen Meggel-Tubus? Und ich glaube, da werden sich jetzt in Deutschland, wird es eine Hälfte geben, die sagt, boah, Meggel ist total super. Und die anderen sagen, Spiraltubus ist cool, weil der kann mir nicht abknicken. Ich bin ein Freund vom Spiraltubus. Der wackelt zwar mehr wie so ein Ferkelschwänzchen, wenn ich den so intubieren will. Der ist halt nicht so starr, aber da kann mir nie jemals der Tubus abknicken. Das ist der große Vorteil, den ich sehe. Wie siehst du das, Dennis?
Ja, das ist genau der Punkt. Woodbridge-Tubus, also oder Spiraltubus. Jetzt gibt's natürlich den Punkt, wo man sagen kann, ja, aber wenn der Patient darauf beißt, dann beißt er in Platten, dann kriegt er nie wieder Luft durch und so weiter. Es gibt also für alles Pro und Contra. Aber unterm Strich bin ich auch ein Fan davon, von dem Spiraltubus. Warum? Weil er nicht abknicken kann. Und wir reden über eine Situation, wo ich immer mobil bin. Ich muss den Patienten umlagern. Ich muss von A nach B. Und ich habe nicht immer so viele grüne Körnchen in meinem Kopf, dass ich sofort merke, warum das Beatmungsgerät jetzt auf einmal Alarm schlägt, weil was abgeknickt ist. Und das ist einfach eine Komplikationsquelle, die ich nicht bewusst einplanen muss. Die kann ich außen vor lassen. Und das war mit der Grund zu sagen, wir gehen in der Notfallmedizin auf diesen Woodbridge-Tubus, auf diesen Spiraltubus. Und wir können irgendwann später noch immer andere Dinge tun. Aber da, wo potenziell die meisten Störquellen auftreten können, sollte ich von vornherein versuchen, die so gut es geht zu eliminieren.
Jetzt werden bestimmt einige um die Ecke kommen und sagen, ja, wenn ich jetzt wechsle zum anderen Beatmungsgerät, dann kann ich ja gar nicht abklemmen, um den Piep zu behalten. Ja, da muss ich ganz klar sagen, die Studien haben alle gezeigt, das Abklemmen hat überhaupt nichts gebracht bis jetzt. Also deswegen, ein Spiraltubus kann man nicht abklicken, also abklemmen, das funktioniert nicht, weil halt eine Spirale drin ist. Deswegen heißt er ja so. Aber der hat halt nur Vorteile. Der kann mir nicht abknicken. Ich muss nicht drauf achten. Und die Meckeltuben, ja, nett, lieb. Für eine Kurznarkose sind die ganz gut oder für eine Stunde oder so. Aber draußen in der taktischen Medizin, wo wir schleppen, schleifen und keine Tragen haben und in Tüchern rumschleppen, da muss ich einfach sagen, da ist der Woodbridge oder Spiraltubus gesagt, einfach das Bessere.
Viel wichtiger, und das ist jetzt vor allem dein Fachgebiet, Karl-Heinz, ist ja nicht den Tubus da reinzustecken, sondern dafür zu sorgen, dass er drin bleibt. Was hast denn du für Tricks, wie man sinnvoll einen Tubus festmachen kann und aber auch die Nachteile, je nach Device, wann man mal was wechseln sollte?
Ja, also ihr kennt alle aus der Blaulichtfamilie den Thomas Holder, und der kam damals auf den Markt, da war ich noch etwas jünger. Da kann ich nur sagen, tolles Teil, hat aber einen riesigen Nachteil, macht Druckstellen im Mund und sollte nach einer Stunde oder zwei, sollte der getauscht werden. Was in der taktischen Setting ein bisschen schwierig ist, ich bin immer noch ein Freund entweder von der Mullbinde, die ich halt drumherum machen kann, oder Klebestreifen. Klebestreifen hat den Nachteil, wenn es nass ist oder kalt ist, dann kleben die nicht so, oder es ja viele Kameraden bei der Bundeswehr gibt, die ein Vollbart haben, da ist es halt auch immer schwierig. Also ich bin so ein Freund von der Mullbinde, damit kann man das super machen. Und da haben wir wieder den Vorteil, wenn ich den Knoten so festziehe, der Spiraltubus kann nicht zugezogen werden. Das geht nur bei dem Mägel. Also ich habe jetzt nichts gegen Mägeln, nur dass ihr es wisst, sondern der Spiraltubus hat einfach nur Vorteile. Diesen kleinen einen Nachteil, dass er vorne wackelt bei der Intubation, da muss ich einfach sagen, wir sind alle Profis, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Genau, dafür gibt es ja einen Bougie und Führungsstab.
Genau, und zur Not gibt es ja auch Ärzte, die uns dann helfen können.
Ich glaube, was wichtig ist bei dem, und jetzt hat Karl-Heinz mal ein Kompliment mir gemacht, aber das ist egal, das ist immer, sagen wir nicht, haben wir nicht gehört. Nee, Spaß beiseite. Was ganz wichtig ist, tatsächlich die Frage mit dem Thomas Holder. Also wir sehen das sehr kritisch, weil wir diese 1 bis 2 Stunden in der taktischen Medizin nicht unbedingt halten können. Und wenn ihr mal gesehen habt, was so ein Thomas Holder an Druckstellen macht und was das für Sekundärkomplikationen zur Folge hat, dann versteht ihr vielleicht, warum wir dieses Device sehr kritisch bewerten und es eigentlich nicht im Rucksack haben wollen. Auch aus Gründen der Größe. Ich kann also mit der Mullbinde multifunktionell viele Dinge tun. Es gibt aber auch spezielle Binden, die ich an so einen Tubus dran machen kann, so Tubus-Fixierbänder. Die haben einfach ihre Vorteile, was das angeht. Also deshalb nicht wundern, dass wir aus diesen Gründen heraus das sehr kritisch betrachtet haben. Wenn man jetzt sagt, ja, Beißschutz. Ja, ich kann einen Güdeltubus wieder einlegen. Ich kann aber auch den Rest der Mullbinde nehmen und die wieder zwischen die Zähne stecken. Also auch hier habe ich eine Möglichkeit, entsprechend sicher vorzugehen.
Für die, die alle auf Intensiv waren, die wissen, dass der Tubus pro Schicht einmal umgelagert wird, vom rechten Mundwinkel zum linken Mundwinkel und wiederum. Dafür gibt es spezielle Systeme, die werden wir in den taktischen Rucksäcken nicht haben. Auch dieser Tubus macht eine Druck, also macht ein Geschwür im Mund, wenn er nicht gewechselt wird. Natürlich gibt es in einem Gefecht oder in einer Gefechtssituation, wo ich hinten am Arbeiten bin, wichtigere Sachen, aber das gehört in eine Prolonged Field Care Time halt mit rein, dass wir halt auch den Tubus Seite mal wechseln. Ich bin kein Freund von dem Güdel als Beißschutz. Ich nehme dann auch lieber die Mullbinde, die ich dann nicht abgeschnitten habe, sondern stecke sie dazwischen, weil auch dieser Güdel macht auf lange Zeit gesehen auch wieder Druckstellen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, boah, sind die penibel. Aber ihr müsst immer weiterdenken. Es geht ja auch nach der Versorgung vorne, geht es in die weitere Versorgung nach hinten. Und nach der hinteren Versorgung kommt die Reha und es geht darum, hat der Mensch danach irgendwelche Probleme, die ihm das ganze Leben begleiten. Deswegen nicht immer nur vorne denken, ihr müsst ein bisschen weiterdenken. Die Kameraden aus der grünen Medizin werden mir dazu nicken und sagen, okay, haben wir verstanden. Und sollte der Karl-Heinz mal um die Ecke kommen bei einer Übung und sieht irgendwas, dann wissen wir ja, was passiert. Also, Dennis, nachdem wir jetzt intubiert haben, fixiert haben, gehen wir jetzt auf die Beatmung ein oder sollen wir auf die Komplikation des eskalierenden Atemwegs gehen?
Also ich würde gerne mal auf Folgendes noch eingehen. Wir haben ja jetzt alles aus der Notfallsituation heraus beschrieben und wir sind ja sehr auf die einzelnen Vorgänge eingegangen. Das Ganze können wir aber auch geplant machen. Also jetzt sind wir im Prinzip einem Ereignis hinterhergelaufen. Es gibt ja aber auch immer den Moment, wo man sagt, so, wir entscheiden uns bewusst für eine Atemwegssicherung, die ja eine Kombination aus Narkose, Muskelrelaxation und Beatmung ist. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich nochmal vor Augen rufen sollte, und das wollen wir gleich mal mit besprechen, was wir alles für eine Intubation an Gerät brauchen. Weil das ist ja viel mehr als ein Tubus, ein Videolaryngoskop und eine Blockerspritze. Und da gibt's halt verschiedene Algorithmen. Es gibt das SOAP-Me-Schema, was wir nachher mal besprechen werden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, und das möchte ich euch eigentlich mitgeben, ihr müsst euch einen Plan im Vorfeld machen. Also in dem Moment, wo ich der Meinung bin, der gehört intubiert, und wir gehen jetzt nicht auf die Kriterien ein, das ist nochmal ein eigener Vortrag, wann ich jemanden intubieren muss, sondern wir haben die Entscheidung gefällt, ich will ihn intubieren. Dann ist das Wichtigste, und das meine ich wirklich als das Allerwichtigste, den Patienten im Vorfeld mit Sauerstoff zu versorgen. Jetzt komme ich wieder auf die Ich-Perspektive. Wenn ich mit meinem Team arbeite, dann erzähle ich dir nicht, dass ich intubieren möchte, sondern ich sage, ich hätte jetzt gerne einen Beutel mit Maske, einem Reservoir oder einem Demandventil, je nachdem, was da ist, und einem maximalen Sauerstofffluss. Dann setze ich das dem Patienten dicht aufs Gesicht, halte die Maske wirklich dicht, erkläre dem Patienten noch, was ich vorhabe. Dann gucke ich das Team an und sage, den möchte ich intubieren. Und bewusst erst an der Stelle, weil ab dann kann die Vorbereitung laufen. Weil wenn ihr vorher sagt, ich will ihn intubieren, kriegt ihr ein Laryngoskop. Definitiv. Aber das reicht nicht.
Ah, das ist mir zu einseitig betrachtet. Also auch die Combat Power Medics denken schon weiter mit. Okay, wo will ich jetzt gerade hin? Wollte jetzt gerade Dennis sagen, Vorbereitung einer Intubation, super, und jeder macht's halt anders. Und ich finde die Idee, erstmal zu präoxygenieren, super. Aber in der taktischen Medizin werdet ihr jetzt feststellen, entweder haben wir keinen Sauerstoff dabei, weil Sauerstoffflaschen sind, wenn sie getroffen werden, sehr schlecht für alle anderen, die in der Umgebung stehen. Und wenn wir jetzt diesen Sauerstoffkonzentrator nehmen, dann haben wir nur 3 Liter Sauerstoff. Das bedeutet, wenn ihr wirklich einen ganz schlechten Patienten habt und wollt ihn wirklich richtig präoxygenieren mit den 3 Litern, müsst ihr euch schon ein bisschen Zeit lassen. Das heißt, wenn ihr den mit der Maske so weit hinbekommt, dann lasst euch echt die Zeit und euer Teampartner, wenn ihr dem sagt, ich will jetzt intubieren, kann dann vorbereiten. Wir reden heute, und den Begriff kennt ihr alle aus der Ausbildung zum Notfallsanitäter, RSI, Rapid Sequence Intubation. In meiner Zeit, als ich noch jung und dynamisch war, hieß das Crash-Intubation, kennen wahrscheinlich auch die meisten. Warum wollen wir das? Jeder Patient, der nicht im OP intubiert wird, gilt als nicht nüchtern. Das bedeutet, unser größtes Problem ist, wenn der jetzt vorher noch gerade ein EPA gegessen hat und wir wollen ihn intubieren, hat er einen vollen Magen. Und wenn wir da nicht aufpassen, kommt dieser Mageninhalt uns entgegen. Das wollen wir nicht. Also bereiten wir alles vor. Wir gehen jetzt mal auf dieses SOAP-Me-Schema ein, was von einer befreundeten Podcast-Gruppe so geschrieben worden ist.
Ja, und die Binopdocs, die das veröffentlicht haben. Und es gibt bestimmt noch eine andere Quelle, aber hier zitieren wir sehr gerne, weil es ist einfach ein kluges System, wo ich mir einfach mal an einem Akronym wieder mal Gedanken machen kann.
Genau. Und wenn ich jetzt der Unterstützer bei meinem Combat Physician, also jetzt bei Dennis wäre, dann würde ich natürlich als erstes mal gucken, funktioniert mein Absauger. Ob ich natürlich jetzt eine Handabsaugung habe oder ich habe diesen gebogenen, dicken Rüssel, womit ich auch Essensreste raussaugen kann aus dem Rachen. Das muss ich halt schauen, was da ist. Habe ich ein Fahrzeug in der Nähe, ein militärisches oder aus der blauen Lichtfamilie, kennt ihr auch, habt ihr alle die rot-weiße Absaugpumpe auf dem Auto, die so Standard ist in Deutschland. Die haben wir auch beim Militär. Und dann prüfe ich erstmal, geht die überhaupt? Baue ich einen Druck auf?
Ja, weil das S steht für Suction.
Genau.
Jetzt kommen wir als nächstes zum O.
Zum O, wie Oxygen, genau. Präoxygenierung mittels Sauerstoffmaske, Beatmungsbeutel. Da müssen wir unterscheiden, militärischer Teil, entweder gar kein Sauerstoff, das heißt, er muss mit den 21% der Raumluft, muss es funktionieren, oder ich habe den Sauerstoffkonzentrator, der halt mir nur 3 Liter bringt. Bin ich auf dem RTW im Zivilen, dann habe ich natürlich meine 10-Liter Flaschen an Bord oder meine 2-Liter Flasche an den Geräten, die ich mit rausnehme.
Oder bin ich halt im Militärischen, in einem anderen Setting, auch da haben wir auch Fahrzeugen oder wenn wir zum Beispiel Marine nehmen oder vergleichbar, dann haben wir den Sauerstoff in Druckgasflaschen da, dann nutzen wir ihn auf jeden Fall. Das Entscheidende ist nur, wir sollten sicher sein, dass auf der Flasche auch genug Druck ist, weil es halt blöd, wenn die genau in dem Vorgang, und jetzt sollten wir nicht nur bis zur Intubation rechnen, sondern auch in der Regel eine Viertelstunde danach, weil dann sind wir immer noch mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Also so lange muss der Sauerstoff schon halten. Sonst sollte ich lieber frühzeitig eine neue Flasche besorgen, bevor ich sage, so, und jetzt spritzen wir den so tief ins Nirvana, dass ich nicht mehr schnaufen kann.
Dann, ihr kennt das NIF, Non-Invasive Ventilation, oder das CPAP, kontinuierliche Überdruckbeatmung. Also ist ja ein reiner Flow nur. Gut. Und denkt an die apnoeische Oxygenierung, die vor 2 Podcasten Daniel ja uns erklärt hat, dass das funktioniert. Dennis hat es eben nochmal über den Buschi angesprochen. Gibt's 1000 Sachen. Okay, damit hätten wir das O abgearbeitet. Kommen wir jetzt zum A wie Airway. Und wir haben natürlich, bevor wir den intubieren wollen, haben wir natürlich Wendel ausprobiert, wir haben Güdel ausprobiert, wir können ihn beatmen. Dann überprüfe ich natürlich das Videolaryngoskop. Und normalerweise habt ihr verschiedene Größen an Bord, 3er, 4er, 5er. Und jetzt kommt es drauf an, wie groß ist es? Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Und wie groß ist der Mund? Und wie lang ist der Hals? Und dann muss ich halt die Größe mir abschätzen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann frage ich halt denjenigen, der intubieren will, hey, welche Größe willst du? Es gibt natürlich auch Videolaryngoskope, das sind so einmal Videolaryngoskope. Da ist nur ein 5er-Spatel dran, macht aber auch nichts, kann man auch mitmachen. Ich sollte ein konventionelles Laryngoskop immer in der Nähe haben.
Nee, das ist nur, dass ich es vorbereite. Weil wir haben ja häufig kein konventionelles mehr, haben wir runtergeschmissen mit Absicht.
Okay.
Die Diskussion, die wir dazu hatten oder die geführt haben, ist ja folgende. Ich habe ja immer Angst davor, dass Technik versagen kann, dass ich den Bildschirm verliere, dass das Licht ausgeht. Das gleiche Problem habe ich beim konventionellen auch. Die Batterie ist zu kalt, sie ist ausgelaufen, die Lampe ist kaputt. Es ist ein technisches Device und es ist vollkommen wurscht, welches dieser beiden Devices ausfällt. Es kann beides ausfallen. Und deshalb gibt es meines Erachtens überhaupt keine Begründung, dass ich die schlechtere Nutzbarkeit, also das schlechtere Tool, das konventionelle Laryngoskop, überhaupt noch vorhalten muss. Also ist auf einmal klar gesagt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das gilt für beide gleich. Also gibt es nur das Videolaryngoskop. Und wenn es ausfällt, dann muss ich halt eben eine Larynxmaske nehmen. Fertig, aus.
Ja, okay, gut. Sehen wir so. Dann diskutieren wir über die Größe des Spiraltubus. Bei Männern 8, bei Frauen 7 ungefähr. Halbe Größen werden wir in der Taktik nicht dabei haben. Nimmt einfach Platz weg und macht auch keinen Sinn. Der Führungsstab, es gibt fertige Sets, wo der Führungsstab schon drin ist. Aber auch der muss geklitscht werden, wenn ich Hockey mache. Und es gibt natürlich die, wo ich einen extra Führungsstab habe. Beim Führungsstab gibt's 2 Enden. Die eine ist hart, die andere ist weich. Wie ihr selber wisst und euch denken könnt, die weiche sollte zum Tubus vorne raus, damit man halt die Stimmritze oder auch die Trachea nicht verletzt. Und eine Blockerspritze, das ist normal, eine 10er Spritze, die ich aber schon einmal den Cuff gucke, ob der Cuff auch funktioniert. Ist auch ganz wichtig. Nicht, dass ihr irgendwo ein Loch im Cuff habt. Der Doktor ist froh, dass er ihn reingekriegt hat oder der Paramedic. Und dann stellt ihr fest, funktioniert nicht. Ganz doof. Fixierung, Mullbinde. Taktische Medizin würde ich immer die Mullbinde bevorzugen. Im zivilen Blaulichtfamilie hat Thomas Holder. Und meistens hast du den Patienten ja auch sehr schnell in der Klinik, wo das Ding getauscht werden kann. Gleitgel für den Führungsstab. Und alternativ Larynxmaske. Welche wir jetzt da nehmen, egal, wäre super mit Magensonde oder Absaugfähigkeit. Okay. Und dann hätten wir noch ein Skalpell für Ifona. Erzähl mir was zu Ifona, Dennis.
Ja. Ifona ist ein gutes Emergency Front of Neck Access. Das heißt also, wenn ich das Problem habe, cannot ventilate, cannot intubate, da muss ich ja trotzdem irgendwie für Luft in den Patienten rein sorgen. Und dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als diese berühmte Notkoniotomie durchzuführen. Und dafür ist ein Skalpell halt eben mal die Grundlage, weil ich muss ja irgendwie die Haut erstmal kaputt bekommen, um dann entsprechend mich tiefer in die vorzuarbeiten. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sein, ohne dass wir jetzt zu sehr abweichen wollen, eine Koniotomie ist etwas, was extrem selten vorkommt. Wir haben wenig erfahrene Instruktoren, die mit stolzer Brust von sich behaupten können, ich habe 100 Koniotomien gemacht und kann das deshalb super gut ausbilden. Wir haben mal, nicht repräsentativ, sondern einfach mal informativ im Kreise unserer Hubschrauberärzte und auch von benachbarten Standorten nachgefragt. Und im Schnitt kommt man als erfahrener Anästhesist in der präklinischen Notfallmedizin auf 5 umgekehrt eine Koniotomie in 5 bis 10 Jahren. Das war's dann. Also wir reden nicht darüber, dass wir alle sehr erfahren sind mit dieser Maßnahme. Und trotzdem ist es umso wichtiger, dass wir sie ausbilden, dass wir sie beherrschen von der Technik her. Aus der eigenen Erfahrung kann ich nur heraus sagen, im Rahmen der Reanimation ist es total einfach. Das blutet nicht großartig, dann hat man eine schöne Übersicht und kann sich da sauber durchpräparieren, dann geht das recht gut. Wenn man das nicht im Rahmen eines Reanimationsgeschehens macht, ist genau der Unterschied. Es blutet richtig ordentlich und man hat schnell die Übersicht verloren und ja, kann man zwar alles komprimieren, aber es ist nicht einfach. Und dementsprechend ist es sozusagen der letzte Backup. Aber wie mit allen Backup-Plänen, ich muss es geübt haben, ich muss ein mentales Modell haben, ich muss mir im Klaren drüber sein, welche Schritte ich wann wie mache, um sie dann in Ruhe durchführen zu können.
Da bin ich voll bei dir. Also meine 17 Jahre auf dem Rettungshubschrauber hatte ich insgesamt 4 Koniotomien mit verschiedenen Ärzten. Und wenn es geblutet hat, war es eine riesige Schweinerei. Sie waren alle erfolgreich, aber es war trotzdem eine riesige Schweinerei. Und ist natürlich dann, wenn man sich überlegt, in welcher Phase wir sind, wir haben schon alles probiert, wir haben schon ganz viel Zeit vorbei und der Patient wird immer blauer. Und da bedeutet es, Ruhe zu behalten, aber man verfällt so langsam in so eine leichte Stress-Panik-Situation, weil entweder das geht jetzt oder das war's. Okay, kommen wir P, also Papa Position. Klar, erstmal, wer hat welche Aufgabe? Ganz wichtig, der am Kopf, also hinterm Kopf sitzt, ist the man with the red hat. Das ist der Chef, das ist immer so. Und natürlich steht jetzt da Lagerung der zu intubierenden Person. Verbesserte Jackson-Position, Schnüffelposition. Und dann hat man nochmal Zeit für 10 for 10 und nochmal alles durchzugehen. Und bevor man jetzt diesen Schritt geht, sollte man nochmal zusammen, ohne das als Kritik zu sehen, sich gegenseitig prüfen, sind wir jetzt soweit. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann festgestellt wird, schade, ich habe die Blockerspritze vergessen. Das kann jedem mal passieren oder so. Deswegen gegenseitige Kontrolle und es nicht als Angriff oder Kritik zu sehen, sondern einfach im CRM, einfach, wir wollen dasselbe und wir wollen es super machen und deswegen kontrollieren wir uns gegenseitig.
Das ist genau der richtige, wichtige Punkt. Ich brauche eine klare Teamansprache, wer macht was. Einer ist für die Bar zuständig, das heißt, er gibt die Medikamente, der andere ist für den Atemweg zuständig. Und dann spricht man sich genau ab, wer welche Tätigkeiten hat. Man prüft nochmal, funktioniert alles, ist Sog auf der Absaugung drauf und so weiter und so fort. Und wenn dann alle sich einig sind, okay, das ist der Plan, das haben wir vor, da und da liegen unsere Backup-Devices, also Larynxmaske, Skalpell, dann beginnt man mit der Injektion der entsprechenden Anästhetika, Schmerzmittel etc. und schickt den Patienten ins Land der Träume. Ich kann euch nur eins empfehlen, redet mit dem Patienten, redet beruhigt auf ihn zu, weil ihr seid ja diejenigen, die er das letzte Mal bewusst oder sie das letzte Mal bewusst wahrnimmt. Und es spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen, hey, egal was passiert, wir sind für dich da, wir passen auf dich auf. Du wirst jetzt Folgendes spüren und merken und ich bin bei dir und du bist nicht alleine. Und dann schickt die in so das Reich der Träume. Das ist viel sinnvoller. Das sind ganz, ganz einfache Tools, die helfen, damit der mit weniger Stress, weil den hat er sowieso, aber er fühlt sich einfach beruhigter, besser betreut. Und auch während der Präoxygenierung erklärt dem Patienten, was um ihn herum passiert, warum da jetzt so viel Geräusche sind, warum so viel geredet wird und so weiter und so fort. Das hilft enorm.
Ja, der richtige Weg. Das muss man schon sagen. Das kann man auch in der taktischen Medizin machen, weil, wie wir schon dreimal gesagt haben, in der taktischen Medizin machen wir die Intubation erst, wenn wir im grünen Bereich sind und dann haben wir etwas Zeit und Ruhe und dann passt das. Kommen wir jetzt zum Mike, Monitoring und Medication. Natürlich eine kontinuierliche Pulsoximetrie, ganz klar. Natürlich mit all seinen Nachteilen bei Patienten, die viel Blut verloren haben oder Verwundeten, ist die Pulsoximetrie immer, also es muss schon passen. Nagellack etc., wobei ich sage, ich hoffe, in der taktischen Medizin finde ich niemanden, der Nagellack auf den Fingern hat, aber das ist was anderes. Wenn wir ein EKG haben, legen wir es natürlich an. Wir machen eine RR-Messung, ob es jetzt eine automatisierte ist oder von Hand oder ich gehe mal an den Puls und taste mal, wie so der Druck ist. Dann zwei IV-Zugänge mit Infusion, wenn es möglich ist. In der taktischen Medizin kann es auch sein, dass ihr nur einen IO-Zugang habt. Dann müsst ihr halt damit arbeiten. Dann das Analgetikum. Und jetzt haben wir verschiedene Phasen. Wir haben einmal den Combat Medic, der ja von der Haus aus Retzern ist. Der hat halt nur das Ketanest. Der Combat Power Medic und der Combat Physician, die haben ihr Fentanyl, Subfentanyl. Das heißt, damit kann man schon ganz gut arbeiten. Wir haben das Muskelrelaxanz. Und da, Dennis, habt ihr euch ja jetzt entschieden, dass es nur noch eins ist?
Genau, also wir haben uns darauf festgelegt, es wird nur noch das Rocuronium geben, also es wird kein Succinylcholin mehr geben und das Rocuronium in der doppelten ED95, das heißt also in der doppelten Dosierung, wie ich sonst eigentlich nutze, führt ja auch in sehr kurzer Zeit, in der Regel zu 90 Sekunden dazu, dass der Patient komplett entspannt ist. Das Zucken wie beim Succi entfällt, also nach dem Motto, wenn der mit einem großen C wackelt, weil dann die Muskelkontraktionen da unten angekommen sind, dann kann er auch intubiert werden. Ja, deshalb ist es umso wichtiger, dass ich mir in diesen 90 Sekunden A eine Uhr stelle, damit ich weiß, wann die vorbei sind. B, ich mir durchaus auch erlauben muss, ihn zwischen zu beatmen, dem Patienten, weil es ist nichts Schlimmeres. Die Aspiration steht zwar immer im Raum, aber es gibt inzwischen eine gute Datenlage, die zeigt, die Zwischenbeatmung, das Verhindern der Hypoxie ist deutlich wichtiger und nicht so komplikationsträchtig, wie eben als in der Angst vor der Aspiration zu leben. Und deshalb mit einer 80er Sättigung den Laryngoskopie-Vorgang überhaupt erst anzufangen. Das wird unsportlicher sonst.
Also ich bin groß geworden mit Succinylcholin. Für alle, die es nicht so kennen, das ist ein Kuare-Gift, kommt von den Indianern und blockiert halt oder besser gesagt aktiviert alle Muskeln. Deswegen dieses Zucken und deswegen hat man eine Präkuarisierung gemacht. Das heißt, man hat ein bisschen von einem nicht depolarisierenden Muskelrelaxanz vorgespritzt, nur ein ganz leichtes, damit die nicht so auf den Tisch hin und her wackeln. Das ist heute raus. Wir nehmen nur noch das Rocuronium und das ist das Einzigste, was wir jetzt noch nehmen. Entschuldigung, Einzige. Wir wollen ja, auch wenn ich aus Trier bin, ein bisschen mit dem Hochdeutsch weitermachen. Okay, wenn wir das getan haben, dann haben wir noch da liegen den Vasopressor. Welchen bevorzugst du?
Also, jetzt kommen wir wieder zu dem Persönlichen. 1 Milligramm Noradrenalin auf 50 Milliliter NaCl oder auf 100, weil damit kann ich gezielt arbeiten. Viele nehmen Acrinor, weil sie regelmäßig damit Umgang pflegen und damit arbeiten. Das Problem am Acrinor ist die nicht so klare Steuerbarkeit. Und in so einer Situation, wo ich auf dem Punkt das brauche, was sicher greifen muss, nehme ich mit Absicht den Alpha-1-Agonisten, wo ich weiß, der macht die Vasokonstriktion und ich kann ihn steuern und ich weiß, genau nach 3 Minuten ist er auch wieder raus. Deshalb ist das für mich der Vasopressor der Wahl in dem Fall.
Gut, dann müssen wir mal schauen, was wir in den Rucksack tun. Das Acrinor wäre halt einfacher, auch von den Lagerungsbedingungen. Das ist einfach so. Aber da können wir mal im Büro beim Kaffee nochmal, du trinkst ja Tee, drüber diskutieren.
Genau, also zur Beruhigung, ich nehme auch Kaffee, so ist es nicht. Aber nicht mehr so viel, da gebe ich auch recht. Aber ich wäre ja ein schlechter Anästhesist, wenn ich keinen Kaffeefleck irgendwo auf der Uniform hätte.
Das stimmt. Kommen wir jetzt zum E, also dem Echo Equipment und natürlich das expiratorische CO2. Natürlich Beatmungsfilter. Wer bei mir auf dem Rettungshubschrauber den Ambobeutel auf den Tubus gesteckt hat ohne Beatmungsfilter, hat danach den Beatmungsbeutel desinfiziert, gereinigt, weil wir hatten noch diesen alten schönen schwarzen, wo man so ein super Gefühl drin hatte. Ich finde die neuen heutigen Einmalbeatmungsbeutel, die sind so, weiß ich nicht. Ich krieg da kein Gefühl rein. Okay, die Gänsegurgel, für alle, die das kennen, das ist halt dieser Spiralschlauch, Verlängerung. Wenn ich einen Spiraltubus genommen habe, ist die Gänsegurgel jetzt nicht so wichtig. Bei dem Magel braucht ihr immer einen. Okay, die Kapnographie, Adapter. Wenn ich den C3, den wir ja bei dem Militär haben, da ist ja immer dieser Adapter dabei, den muss ich reinstecken. Die Frage ist, wenn ich in der Taktik bin, ob ich nicht vorne so einen normalen CO2-Anzeige habe, so einen manuellen, weil so viel Technik werden wir vorne nicht haben.
Genau, da gibt es entweder diese Indikatoren, es gibt auch alternativ die Emma von Massimo. Also es gibt verschiedenste Devices, aber das Wichtige ist eigentlich, ihr müsst das CO2 irgendwo mit nachweisen. Womit ist egal, aber ihr braucht es, weil das ist der einzig beweisende Parameter. Der ist beweisender als die Auskultation der Lunge. Leider muss man ja sagen, der ist auch beweisender als das vermeintliche Beschlagen des Tubus von innen, wenn man sagt, oh, guck mal, jetzt kommt die warme Luft wieder da gegen und so weiter. Also das ist genau das Problem. Deshalb Kapnometrie ist zwingend, wenn ich eine Atemwegssicherung in der Form machen möchte.
Genau, dann habe ich vorher geprüft, ob das Beatmungsgerät, wenn ich eins habe, ob das auch funktioniert, ob die Sauerstoffflaschen dann voll genug sind oder ob ich natürlich ein turbinenbetriebenes Gerät habe, was mir ja meine Druckluft selber produziert und ich nur schauen muss, ob der Sauerstoffkonzentrator seine 3 Liter Sauerstoff bringt. Dieses angeschlossene Kapnographiekabel, wie gesagt, das geht nur, wenn ich ein technisches Device dabei habe. Und natürlich nicht zu vergessen das Stethoskop. Das Stethoskop, wie Dennis schon vorhin gesagt hat, ist natürlich in einer lauten Umgebung immer ein Problem. Aber ich finde es schon ganz toll, wenn man mal das Stethoskop gerade mal auf die Magengrube hält, um zu gucken, hat der Physician oder der Paramedic wirklich getroffen und hebt sich der Thorax. Also das wäre schon ganz gut. Ansonsten der CO2-Messgerät, ob es manuell ist oder digital, ist eins der Assets, die sind verpflichtend für uns im Militär. Punkt.
Ja, der Stethoskop hat auch noch eine zweite Bewandtnis, weil es geht ja nicht nur darum, um nachzuweisen, das machen wir mit der Kapnographie, dass wir in der Lunge drin sind, sondern es geht ja auch darum zu hören, wie klingt die Lunge überhaupt? Habe ich eine Spastik drauf? Habe ich ein abgeschwächtes Atemgeräusch auf der Lunge? Habe ich ein Brodeln auf der Lunge etc.? Weil das sind ja dann wieder die Überlegungen, warum hat er, also wenn er ein B-Problem hat, was könnte das für ein B-Problem gewesen sein? Also vor dem Hintergrund ist das mit dem Stethoskop noch immer ganz sinnvoll.
Und wir wissen ja alle, der rechte Hauptbronchus geht steiler ab und wenn der Doktor zu weit oder der Paramedic zu weit reingeschoben hat, dann wird rechts beatmet, links nicht. Dann muss ich wieder ein Stück zurückziehen und das kriege ich halt auch ganz gut mit dem Stethoskop hin. Das ist halt immer so ein Ding, das sieht man zwar so ein bisschen, wenn man ein bisschen aufpasst, aber da kann man sich nochmal versichern, ey Doktor oder Paramedic, hast du gut gemacht, kriegst jetzt einen Kaffee.
Ja, ganz genau. Also dafür steht das SoapMe. Und damit hättet ihr nochmal so einen Algorithmus und Memnick, um zu sagen, hey, habe ich an wirklich alles gedacht, ist alles mit dabei. Wir gehen jetzt mit Absicht nicht so sehr auf die Medikamente ein. Das ist nochmal ein komplett eigenes Kapitel für sich. Dafür haben wir aber auch schon einen Experten eingeladen, mit dem wir im August ein Interview dazu machen. Wann das dann gesendet wird, wissen wir auch noch nicht, aber das ist zumindest der Aufnahmetermin, den wir schon mal ausgemacht haben. Da gehen wir ausführlich zum Thema Notfallnarkose, Aufrechterhaltung von Sedierung und solchen Sachen mit dem Kollegen ein. Aber das werdet ihr dann im nächsten Jahr noch hören.
Genau. Beatmung machen wir auch irgendwann mal und da werden wir auch mal auf das idealisierte Körpergewicht gehen für die Beatmung. Könnt ihr alle mal nachlesen, was das heißt. Gute Beatmungsgeräte, also wie wir den haben, der heißt so T1. Ich will jetzt nicht so viele Firmen immer sagen. Der berechnet das automatisch, aber ich denke, jeder sollte das auch ausrechnen können. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Aber das ist total wichtig, weil nur weil ein Patient 140 Kilo hat, muss er nicht als 140 Kilo Patient beatmet werden. Anderes Thema, andere Folge, würde ich sagen. Da reden wir auch mal drüber und warum Druck kontrolliert, Volumen kontrolliert, welche Vor- und Nachteile etc. etc. Eigenes Thema. Ja, dann wären wir soweit durch.
Ganz genau. Fassen wir also nochmal ganz schnell zusammen. Ihr wisst jetzt, womit man einen Atemweg freihalten kann. Wichtig ist, wenn ihr euch entschieden habt, dass ihr eine Atemwegssicherung durchführt, egal ob supraglottisch oder infraglottisch. Ihr braucht einen Plan. Denkt euch den nicht nur im Kopf durch, kommuniziert den mit eurem Team, legt euch klar fest, wer welche Schritte macht, wer was machen möchte. Dann kriegt ihr auch nochmal das Feedback, ob ihr was vergessen habt. Mit dem SoapMe-Schema habt ihr nochmal die Möglichkeit, an diese Punkte zu denken. S für Suction, O für Oxygen, A für Airway, P für Position, also wer was macht und wie der Patient liegt, M für Monitoring Medication und E für Equipment und ETCO2. Und dann führt das durch und wir drücken euch die Daumen. Ich bin mir sicher, das wird dann auch klappen.
Solltet ihr Fragen haben, hatte ich ja schon beim vorletzten Podcast gesagt, dass wir jetzt auch eine E-Mail-Adresse haben. Ich will sie nochmal sagen, die nennt sich podcasttaktischemedizin@bundeswehr.org. Dort könnt ihr uns Ideen, Kritik, geht auch. Mögen wir zwar nicht so, aber nehmen wir.
Auf jeden Fall.
Okay, könnt ihr euch melden oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo ihr sagt, boah, darüber müsstet ihr mal reden oder welche Ideen habt ihr dazu? Da könnt ihr uns das schicken. Wir beantworten das meistens in einer angemessenen Zeit. Ja, vielen Dank, Dennis.
Ja, und vielen Dank, Karl-Heinz. Hast du gut gemacht.
Ach, das ist lieb, das ist ja. Als Anästhesiepfleger freut man sich ja immer darüber. Da gab es mal ein ganz tolles Lied, Oh du mein Pfleger. Aber okay, genau. Wünscht euch noch einen tollen Tag. Bis dann.
Jo, ciao. Tschüss.
Wir müssen noch ein Codewort für den Podcast Notfallnarkose machen. Dennis, welches Codewort nehmen wir?
Der kleine Prinz.
Der kleine Prinz.
Okay. Weil das habe ich ganz häufig zum Schlafen vorgelesen.
Okay, da mache ich mir mal heute Nacht Gedanken drüber. Nach dem Podcast einige Informationen für euch. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, unter der wir einfach zu erreichen sind. Die heißt podcasttaktischemedizin@bundeswehr.org. Podcast Taktische Medizin ohne Leerzeichen. Darüber könnt ihr uns erreichen und Vorschläge, Ideen oder auch, wenn euch was nicht gepasst hat, schreiben. Und dann können wir das in die neuen Podcaste einfließen lassen. Für alle interessierten Soldatinnen und Soldaten, wir ziehen mit den Zertifikaten und den Vorträgen um auf die Link and Learn Seite. Dort findet ihr dann auch die Möglichkeit, die Codewörter einzugeben und bekommt dort die Zertifikate. Der Umzug auf Link and Learn wird, wie gesagt, ab Januar sein und dann könnt ihr es dort finden. Wo wir genau zu finden sein werden, werden wir euch mitteilen. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Podcast und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, ciao.